Joachim hatte eben gesagt, ob ich mich nochmal vorstelle. Diejenigen, die von euch in Sellenroth auch dabei sind, die kennen mich. Mein Name ist Michael Koch. Ich bin verheiratet mit Dagmar. Wir haben einen Sohn und wir wohnen in Hüttenberg. Das ist zwischen Gießen und Butzbach. Kommen aber ursprünglich aus Bremen und von da habe ich auch Verstärkung mitgebracht. Stefan ist ein Schulfreund von mir und er ist das Wochenende bei uns. Ich bin Mitarbeiter in der OMF-Zentrale, also Kollege von Regina und Birgit zähle ich auch noch dazu. Meine Aufgabe bei OMF ist die Beziehungspflege zu den sendenden Gemeinden. Ihr habt ja hier den Vorteil, dass ihr Regina, Birgit, Gabi und so weiter diverse Leute habt. Andere Gemeinden, die weiter weg sind, die haben dann wenig Kontakt zu OMF und da ist es mein Anliegen, die Beziehung zu den Gemeinden zu pflegen. Ist schon ein paar Jahre her, da waren wir als Familie mal in Schottland. Und mein Sohn und ich, wir haben gesagt, oh, wir machen mal eine Vater-Sohn-Wanderung, hatten uns aber nicht informiert, was man in der Gegend, wo wir da waren, sehen konnte. Und ich habe gesagt, macht nichts. Die Gegend ist so schön, wir gehen einfach los. Irgendwas kriegen wir zu sehen. Wir sind losgegangen, der Weg war steil, die Sonne heiß, kommt ab und zu in Schottland auch vor. Und irgendwann haben wir gesagt, es reicht. Wir haben unser Picknick gegessen und sind den gleichen Weg durch den Wald zurückgegangen zum Auto und haben nichts gesehen. Wir hatten kein Ziel, das wir erreichen wollten. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, jetzt machen wir es anders, habe einen Aussichtspunkt auf einen Berg rausgesucht. Wir sind wieder losgezogen, der Weg war noch steiler und vor allen Dingen noch weiter. Und immer wieder hat der eine oder andere gesagt, können wir nicht umkehren? Und dann hat der andere gesagt, nee, wir haben doch ein Ziel, das wollen wir erreichen. Und als wir oben angekommen waren, hatten wir einen traumhaft schönen Panoramablick über diese Landschaft. Wir hatten ein Ziel, das es wert war, die Strapazen auf sich zu nehmen. Solch ein Ziel brauchen wir nicht nur beim Wandern, solch ein Ziel brauchen wir auch im Leben. Wenn wir wie Konfuzius sagen, der Weg sei das Ziel, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nirgends ankommen. Auch Paulus spricht darüber, dass er ein Ziel im Leben hatte, ein Ziel, das ihm etwas wert war. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Es geht um Philipper 3 und ich lese ab Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Schön für Paulus, aber was hat das mit uns zu tun? Schauen wir uns den Text mal genauer an. Die erste Frage, die sich hier in Vers 12 unweigerlich aufdrängt, ist, von was für einem Ziel redet Paulus überhaupt? Paulus, der war ja alles andere als ein Loser. Der hat bei einem der besten Professoren seiner Zeit studiert. Der hat eine steile Karriere als Pharisäer hingelegt. Der war jemand, der war anerkannt in seiner Gesellschaft. Trotzdem bin ich überzeugt, er redet hier nicht über einen frommen Karriereplan. So nach dem Motto, heute Gemeindemitglied, nächstes Jahr Bibelschüler, in 5 Jahren Pastor und in 10 Jahren dann Direktor auf St. Krishona. Nein, ganz im Gegenteil. In Vers 4 bis 7 macht Paulus deutlich, Karriere, Ruhm, Reichtum, das ist ihm alles nicht so wichtig. Das erscheint ihm sogar hinderlich, weil es da etwas gibt, was ihm viel mehr wert ist. Was meint ihr, was könnte das für ein Ziel sein? Wer Paulus kennt, der wird jetzt vielleicht sagen, dass ich ganz viele Gemeinden gründen kann, dass ich ganz viele Menschen mit Jesus bekannt machen kann, dass ich die Spanienreise noch auf die Reihe kriege, Aber nein, Paulus hat etwas, was ihm noch mehr bedeutet. In Vers 12 ist dieser Ausdruck diese Dinge. Und das deutet ja an, er nimmt Bezug auf die Verse vorher. Und da steht die Antwort auf die Frage. Da heißt es in Vers 8 und Vers 10, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Und ich springe weiter zu Vers 10. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde. Jesus kennen, Jesus ähnlicher zu werden, das ist das Wichtigste im Leben des Paulus. Diese Beziehung zu Jesus, die steht an oberster Stelle. Und die ist ihm so wertvoll, dass er sagt, dass es sich für ihn lohnt, dass es ihn was kosten darf. Und dann schreibt er weiter, dass er dieses Ziel noch nicht erreicht hat. Und jetzt werdet ihr vielleicht protestieren. Paulus, Jesus kennenlernen hat er noch nicht erreicht. Den kannte er doch längst. Dem war er vor Damaskus begegnet. Wie er diesen Brief schreibt, hat er schon unzählige Menschen mit Jesus bekannt gemacht. Ständig predigt er von dem. Warum will der Jesus kennenlernen? Und vielleicht geht es uns genauso, dass wir sagen, Jesus, den kenne ich doch. Seit der Sonntagsschule kenne ich den. Den brauche ich nicht mehr kennenlernen. Ja, Paulus wusste viel über Jesus. Ich bin sicher, der wusste mehr als wir alle zusammen. Und trotzdem gibt es da immer noch so vieles an Jesus neu zu entdecken. So vieles, was Paulus über Jesus lernen will. Und da gibt es vor allen Dingen so viele Punkte im Leben, wo er Jesus ähnlicher werden will. In Kolosser 3, Vers 10 schreibt er, dieses ähnlicher werden ist ein andauernder, ein lebenslanger Prozess. Da ist keiner von uns mit fertig. Und da gibt es so viele Punkte, wo Jesus in meinem Leben arbeiten möchte, wo Jesus mich verändern möchte. Und wenn man diese Verse liest, dann spürt man etwas von dieser Begeisterung, die Paulus für Jesus hat. Diesem Hunger, Jesus besser kennenzulernen. Und da muss ich mich ganz beschämt fragen, wo ist diese Begeisterung, wo ist dieser Hunger bei mir? Jesus besser kennenlernen ist ein Ziel oder vielleicht sollte ich besser sagen, ist das Ziel, für das es sich lohnt, etwas zu investieren. Hand aufs Herz, du brauchst es deinem Sitznachbarn jetzt nicht verraten, aber welche Rolle spielt es in deinem Leben, Jesus besser kennenzulernen? Der zweite Punkt, Jesus ähnlicher zu werden, geht das ein bisschen konkreter. Als ich überlegt habe, was das bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden, begegnete mir dieses Bild, das ging durch die Medien, ein kleiner Junge in Afghanistan und es ist nicht zu übersehen, wer sein Idol ist. Weil er kein echtes Trikot hatte, hat er sich aus Plastiktüten ein Trikot gebastelt. Wer die Fußballweltmeisterschaft im Fernsehen gesehen hat, der hat vielleicht gesehen, da liefen ganz viele Leute rum, die hatten nicht nur ein Messi-Trikot, die hatten eine Maske mit Messis Gesicht auf. Die Fans wollen ihrem Idol ähnlich sein. Aber das ist nicht die Ähnlichkeit, von der Paulus hier spricht, oder? Ich habe dann weiter überlegt, wie kann das praktisch aussehen? Und da schoss mir So Keng durch den Kopf. Ich bin sicher, die meisten von euch wissen sofort, wer das ist. Matthias hat vor dem letzten Heimataufenthalt öfters von ihm geschrieben. Dagmar und ich hatten die Gelegenheit, ihn vor 2 Jahren kennenzulernen, als wir Jasmin und Matthias besucht haben. Er ist derjenige, in dessen Haus Matthias oft Bibelstunden hält. Und obwohl er da als Christ ziemlich alleine dasteht in dem Ort, eine buddhistische und noch mehr animistische Umgebung hat, in der er lebt, haben ihn seine Nachbarn zum Dorfchef gewählt. Wir würden Bürgermeister sagen. Nicht, weil sie sein Christsein so gut finden, sondern weil er der Einzige ist, der vertrauenswürdig ist in dieser Gesellschaft, die so von Bestechung und Korruption geprägt ist. Sein Leben spiegelt die Eigenschaften Jesu wider. Und das so deutlich, dass das ganze Dorf das nicht übersehen konnte. Was für ein Zeugnis dafür, was es bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Es gibt viele Aspekte, in welchen Bereichen ich Jesus ähnlicher werden kann. Und es würde zeitlich jetzt nicht passen, die alle anzusprechen. Aber da ist ein Aspekt, da kann ich mir nicht verkneifen, den anzusprechen. Jesus ähnlicher zu werden bedeutet auch, dass die Dinge, die dem anderen wichtig sind, mir plötzlich nicht mehr egal sind. Lasst mich das mit einem Beispiel aus zwischenmenschlichen Beziehungen veranschaulichen. Jesus ähnlicher zu werden, das ist so ein bisschen wie bei einem frisch verliebten Pärchen. Habt ihr das schon mal beobachtet? Da findet er plötzlich die Musik gut, die sie hört, obwohl er immer gesagt hat, das ist akustische Folter. Bei mir war es nicht der Musikstil, bei mir war es das Wandern. Ich habe immer gesagt, so ein Quatsch, sinnlos über die Berge zu marschieren, bis ich rausfand, dass meine Frau das Wandern liebt. Da habe ich mir meine ersten, also Frau, damals waren wir befreundet, da habe ich mir das erste Mal im Leben Wanderschuhe gekauft. Und es dauerte nicht lange und Wandern wurde auch mein Hobby. Dagmars Vorliebe hat auf mich abgefärbt. Und genauso ist es auch bei Jesus. Wenn ich ihm ähnlicher werde, dann wird das, was Jesus wichtig ist, auch mir wichtig. Dann wird Gottes Herzensanliegen zu meinem Herzensanliegen. Und was ist es, was Gott am Herzen liegt? Paulus bringt es unmissverständlich auf den Punkt, was Gott wichtig ist. Er schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Ich habe euch zum Hingucken ein Glas mitgebracht. Da drin sind ganz viele Styroporkugeln und die sollen die Menschheit darstellen. 8 Milliarden passten nicht rein, aber macht nichts, es geht um das Mengenverhältnis, denn die grünen Kugeln sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist schwer zu schätzen, die Statistiken gehen da ein bisschen auseinander, aber die Zahlen hier, das sind die Mitglieder in der Evangelischen Allianz und die Mitglieder im Verband der Pfingstkirchen. Da ist noch nicht mitgerechnet die ganzen Untergrund- und Hauskirchen, wie wir sie aus China und so weiter kennen. Also in Wirklichkeit werden es etwas mehr grüne Kugeln sein. Und ihr wisst, in Deutschland sind da wesentlich weniger. In Brasilien dafür umso mehr. Also das ist ein Durchschnitt. Und wenn ich dann nach Asien gucke, das ist ein Beispiel für Vietnam, Nachbarland von Kambodscha. Die Vietnamesen, und ich meine jetzt die ethnischen Vietnamesen, nicht diejenigen, die einen Pass des Staates haben, sondern die, die zu dem Volk der Vietnamesen gehören, da gibt es 0,6% Christen. Und das ist in den Nachbarländern ähnlich. Eine Mitarbeiterin, die mit einer anderen Organisation unterwegs war, erzählte mir aus dem Nachbarland Laos. Dort gibt es über 200 Volksgruppen und die Hälfte, fast die Hälfte dieser Volksgruppen hat keine einzige Gemeinde. Es gibt da ganz vereinzelt ein paar Christen, aber so wenige, dass es keine Gemeinde in diesen Völkern gibt. Es gibt andere Völker im Land, wo es große Gemeinden gibt, Aber es gibt halt auch sehr viele Völker, insbesondere in den Bergen, die so ein bisschen abgeschieden leben, wo es keine Gemeinden gibt. Und Paulus schreibt dazu, Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht dazu gesandt sind? Wir können jetzt ja nicht alle einfach unseren Beruf an Nagel hängen und Pastor oder Missionar werden. Und trotzdem könnt ihr Teil des Missionsteams sein. Mission beginnt nicht erst, wenn wir nach Asien gehen. Ihr ahnt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, aber dieses Thema, das ist uns so wichtig, dass es nicht oft genug gesagt werden kann. Die wichtigsten Mitarbeiter in unseren Teams sind die Beter. Die sind uns so wichtig, dass wir Missionare nicht aussenden lassen, wenn sie nicht wissen, dass da Beter hinter ihnen stehen. Und ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch einladen. Ich möchte euch bitten, treu hinter Jasmin und Matthias und auch den anderen, Joachim, Marlen und so weiter, zu stehen. Sie brauchen euer Gebet und durch euer Gebet seid ihr wichtige, seid ihr die wichtigsten Mitarbeiter in der Missionsarbeit in Stungdreng. Jesus besser kennenlernen, ihm ähnlicher werden, beinhaltet, dass Gottes Herzensanliegen zu meinem Herzensanliegen wird. Kommen wir zu einer anderen Frage, die der Text aufwirft. Als ich mal in Thailand unterwegs war, konnte ich natürlich die Wurmschrift nicht lesen. Und ich habe mich voll und ganz auf Google Maps verlassen. Dummerweise wusste Google Maps nicht, dass die Brücke über die Bahnschienen abgerissen worden war. Und ich wollte zu dem Ort auf der anderen Seite der Schienen und egal was ich machte, der Navi hat mich immer wieder an die Stelle gebracht, wo früher meine Brücke war. Ich könnte euch noch ähnliche Erlebnisse erzählen, aber jeder, der sowas mal erlebt hat, der weiß, das Ziel vor Augen zu haben, ist eine Sache. Aber ich muss auch wissen, wie ich zu dem Ziel hinkomme. Wir sind als Familie mal in Süddeutschland im Allgäu wandern gewesen. Mein Sohn war da noch einen Meter kürzer und ich habe eine Route rausgesucht, die war in der Beschreibung leicht und familienfreundlich. Stimmte auch für den meisten Teil des Weges. Und dann so 500 Meter vorm Ziel, wir sahen schon die Hütte, auf der wir übernachten wollten. Da kamen wir an diese ausgesetzte Stelle. Man sieht es hier nicht, da sind Moniereisen in den Fels geschlagen und darüber ist ein Halteseil. Aber das hing so hoch, dass nur ein Erwachsener sich dran festhalten konnte. Und wir hatten keine Chance, mit Kind darüber zu kommen. Wir hatten das Ziel im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen und konnten es nicht erreichen, weil wir den falschen Weg gewählt hatten. Paulus beschreibt mit einem Beispiel, wie er an sein Ziel kommen will. Athletische Wettkämpfe kannte damals im Römischen Reich jeder. Und auch wir wissen, wie sich Sportler verhalten oder zumindest verhalten sollten. Und so benutzt Paulus das Beispiel des Langstreckenläufers. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Wenn ein Läufer, statt sich auf das Ziel zu konzentrieren, an die Erfrischungsgetränke nach dem Lauf denkt, hat er keine Chance, den Lauf zu gewinnen. Wie ein Athlet, der sich nur auf die Ziellinie konzentriert, der mit so einem Tunnelblick durch die Gegend läuft, hat auch Paulus nur noch Augen für dieses eine Ziel. Er setzt alles auf eine Karte. Und das lässt er sich etwas kosten. 2. Korinther 11, ihr kennt die Stelle. Da schreibt er davon, dass er ausgepeitscht wurde, weil er sich zu Jesus bekannte, dass er Hunger gelitten hat, dass er sogar gesteinigt wurde, dass er Gefahren ausgesetzt war. Aber er war der Überzeugung, das ist es wert, um dieses Ziel zu erreichen. Der Weg ist nicht zu steil, die Strapazen sind nicht zu hart. Dieses Ziel hatte er vor Augen. Das Erfolgskonzept des Paulus, ich möchte es mal so nennen, war Prioritäten setzen und die Bereitschaft, auf andere Dinge zu verzichten. Nicht, dass die anderen Dinge verkehrt wären. aber sie stehen dem, was wirklich wichtig ist, im Weg. Bitte nicht falsch verstehen. Hier steht nicht, dass wir alles aufgeben und ins Kloster gehen sollen. Hier steht auch nicht, dass man nur Christ sein kann, wenn man in den vollzeitigen Dienst geht. Es geht um die Frage, was in meinem Leben hat welche Priorität. Paulus ist so fasziniert von Jesus, dass alles andere, auch wenn es wichtige und gute Dinge sind, ihm im Vergleich zu Jesus zweitrangig erscheinen. Wir haben nur dieses eine Leben. Es gibt keine zweite Chance. Hast du schon mal für dich definiert, was dir so viel wert ist, dass es das Ziel deines Lebens ist? Und was darf es dich kosten, dieses Ziel zu erreichen? Der dritte Punkt, wir müssen wissen, wie wir das Ziel erreichen können. Und das Ziel können wir nur erreichen, wenn wir bereit sind, Prioritäten daran auszurichten. Wenn wir bereit sind, die Strapazen, die das Ziel fordert, auf uns zu nehmen. So wie der Athlet die Medaille nur gewinnt, wenn er oder nie gewinnt, wenn er keinen Bock auf Training hat. Das funktioniert nicht, sondern er investiert alles da rein, diese Ziellinie zu überschreiten. Und da ist noch ein vierter Aspekt. Auf dem langen, steilen Weg brauchen wir Ermutigung, brauchen wir Ansporn. In den nächsten Versen spricht Paulus davon, einander Vorbild im Glauben zu sein. In Kapitel 4 schreibt er davon, wie wichtig es für ihn war, dass die Philipper an seinem Ergehen Anteil genommen haben, dass sie ihn ermutigt haben. In einem anderen Brief, dem Thessalonicher Brief, spricht er davon, sich gegenseitig auf dem Weg zu ermutigen. Und dann schickt er den Timotheus den langen Weg nach Thessalonich, um dort die Thessalonicher, die Gemeinde, zu ermutigen. Aber in seinen Briefen schreibt Paulus auch, und da schreibt er unter Tränen, da sind Glaubensgeschwister, die das Ziel aufgegeben haben, die ihren Glauben an Nagel gehängt und Jesus den Rücken zugekehrt haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir durchhalten. In 1. Korinther 9 äußert Paulus sogar Bedenken, dass er, nachdem er anderen gepredigt hat, er selber das Ziel verpassen könnte. Paulus, der Prototyp eines Superchristen, für den ist es nicht selbstverständlich durchzuhalten. Und am Ende seines Lebens schreibt er dann an Timotheus, ich habe das Ziel erreicht. Ich habe im Glauben durchgehalten. Es ist gut, wenn wir den Weg gemeinsam gehen, wenn wir Glaubensgeschwister haben, mit denen wir uns gegenseitig anspornen und durchtragen können. Hast du so einen Paulus, der dir ein Vorbild und ein Ratgeber ist? Hast du einen Timotheus, der dich ermutigt, weiterzugehen, wenn es schwierig wird? Wir können das Ziel nicht alleine erreichen. Wir brauchen einander. Wir brauchen es, dass wir uns durchtragen gegenseitig. Hast du ein Ziel vor Augen, dass es wert ist, das Ziel deines Lebens zu sein? Das Ziel, das Paulus vor Augen hatte, war es, Jesus besser kennenzulernen, Jesus ähnlicher zu werden. Und kennst du den Weg, um dein Ziel zu erreichen? Bist du bereit, die Prioritäten entsprechend zu setzen, den Preis, den das Ziel fordert, auf dich zu nehmen? Und hast du Leute, mit denen du gemeinsam auf dem Weg bist, die dich ermutigen? Ich möchte euch einladen, euch von dieser Begeisterung des Paulus anstecken zu lassen, Jesus besser kennenlernen, zum Ziel eures Lebens zu machen, weil das ist ein Ziel, das die Mühe wert ist. Jesus Christus, meinen Herrn, noch besser kennenzulernen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich wünsche euch, dass ihr mit Paulus hier in Vers 9 sagen könnt, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Amen.